Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Heute im Studio
Alex Emuns, hallo.
Und Markus Weidner, ebenfalls hallo. Alex, heute geht es um Android und vor allem um Android-Smartphones.
Genau, richtig. Denn auch der Juni hat wieder gezeigt, dass die Smartphone-Hersteller nicht stillstehen und haben wieder einiges aus dem Sack gelassen und einiges vorgestellt. Und darüber sprechen wir heute mal so ein bisschen.
Was gibt's denn an Neuigkeiten? Ich meine, die Apple-Fans werden jetzt wahrscheinlich frustriert sein. Aber gut, bei Apple gibt's momentan natürlich auch nichts Neues. SE, neue Version, haben wir ja schon vorgestellt. Und bis zum 12er dauert's ja noch ein paar Monate. Aber bei Android, muss ich sagen, da hat sich auch die letzten Wochen einiges getan von einigen Herstellern. Interessante neue Geräte.
Auf jeden Fall. Interessant ist zu beobachten, dass beispielsweise im Einstiegsbereich, im Mittelklassebereich, dass diese Smartphones immer mehr mit Premium-Features ausgestattet werden und diese dann aber gleichzeitig, wenn man sich mal die ganzen großen Flaggschiffe anguckt, die ja mit ähnlichen Features werben, halt einfach deutlich billiger sind. Das muss man einfach so sagen. Und das findet man gerade bei Herstellern wie Honor und Xiaomi. Und ein Beispiel dafür ist das Honor 9a, das Honor im Juni vorgestellt hat und das seit dem 1.7. verfügbar ist. Das Smartphone hat beispielsweise einen großen Akku mit 5000 mAh, was ja schon mal vielversprechend klingt. Ansonsten sieht die Ausstattung auch wirklich gut aus und das Smartphone kostet bis zum Mitte des Monats, also bis zum 15.7. rund 130 Euro. Und das ist für viele natürlich durchaus interessant, die jetzt nicht 1000 Euro, gehen wir mal ganz nach oben, in die Hand nehmen wollen.
Kann man also fast sagen, man kauft 8 von den Honor-Geräten, startet die ganze erweiterte Verwandtschaft aus, anstelle von einem P40 Pro oder Pro Plus kann sogar.
Genau, das ist richtig, könnte man genauso sagen, ja. Sei jetzt mal dahingestellt, ob die diese äußerst wohlklingenden Spezifikationen auf den Datenblättern dann auch in der Praxis wirklich halten, was sie versprechen. Aber grundsätzlich sind, ich habe ja auch schon mehrere Smartphones getestet, gerade auch zum Beispiel von Xiaomi und Honor, die sind wirklich solide. Ja, natürlich ist es klar, dass dann die Kamera, die auch schön klingt, Triple-Kamera heißt und Quad-Kamera heißt, nicht mit sowas mithalten kann wie von Samsung Galaxy S20 Ultra oder iPhone 11 Pro Max, das ist schon klar. Aber dennoch bringen die eine solide Leistung und der Durchschnittsnutzer, der wird mit diesen Smartphones auch glücklich werden.
Welchen Prozessor hat es an Bord? Wahrscheinlich ein Huawei.
Von Honor?
Kirin irgendwas.
Nee, tatsächlich nicht. Das Honor 9a, das hat einen MediaTek-Prozessor drin.
Okay.
Also ich müsste jetzt tatsächlich nochmal überlegen, was es genau für ein. Ich glaube, es ist ein Helio P22.
Mhm.
Und ich habe das Smartphone jetzt noch nicht in der Hand gehabt, aber auch Geräte, die mit ähnlichen Prozessoren ausgestattet waren, das wird man, wenn man ganz normal mit dem Smartphone unterwegs ist, wird man damit auch zufrieden sein. Messaging, Browsing, mal schnell was nachgucken. Also reicht vollkommen aus für den alltäglichen Gebrauch. Ja, wenn man jetzt mal überlegt, okay, man hat jetzt viele Multitasking-Sachen, dann sieht die Sache vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Aber das sind wirklich solide Geräte. Wenn man jetzt vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, okay, hier muss man wirklich riesengroße Abstriche machen. Also das ist deutlich schon in die entgegengesetzte Richtung gegangen.
Ich muss sagen, ich habe ja vor vielen Jahren auch mal ein Smartphone in der Preisklasse tatsächlich im Urlaub verwendet. Das musste also richtig ran. Und zwar war das erste Motorola G, wo wir mittlerweile ja beim siebten, achten sind.
G8 sind wir gerade.
G8, nicht Gipfel, sondern Smartphone. Aber das erste Motorola Moto G, das war nämlich damals eines der ersten richtigen Smartphones, also nicht einfache Feature-Phone oder Einfach-Handy, die Dual-SIM konnten. Nicht in Europa, aber ich habe das Gerät bei einem Händler bestellt, der dann aus Fernost direkt geliefert hat. Das war für mich optimal, weil ich bin dann damals im Urlaub gewesen in den USA. Slot 1, deutsche SIM-Karte, Slot 2, die amerikanische Prepaid-Karte. Ich muss sagen, selbst damals konnte man damit arbeiten. Einschränkung, es hat sich wirklich empfohlen, wobei das richtig ran musste halt dann auch in der Zeit, es hat sich wirklich empfohlen, so einmal am Tag vielleicht ein Reboot. Dann lief es wirklich auch wieder flüssiger und alles. Dafür war das dann aber ansonsten vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das war ja auch damals ein Gerät so um die 150, 160 Euro, die importierte Dual-SIM-Version. Und dafür war das völlig okay.
Ja, das ist wirklich eine schöne Sache. Also kann ich nur mittlerweile auch nur Empfehlungen aussprechen. Natürlich muss man immer die Kontrasachen berücksichtigen. Aber was mir noch zum Honor 9a einfällt, das ist, da muss man wirklich sagen, da haben einige sehr viel teure Geräte Probleme mit, was die Flexibilität des Slots angeht. Das Honor 9a, ja, kostet jetzt noch 130 Euro. Die normale UVP liegt bei 150. Das ist jetzt nur diese Angebots-zwei Wochen, die sich da Presale nennen bei Honor. Mhm. Du nimmst zwei Nano-SIM-Karten und hast noch Platz für die zusätzliche Speicherkarte.
Das ist nicht schlecht.
Nicht selbstverständlich. Also bei sehr viel teureren, weißt du ja selber, sind die schon mal nicht so ganz flexibel in der Regel.
Definitiv. Ja. Aber ein Manko gibt es natürlich. Google-Dienste.
Ja, das muss man sagen. Auch das Honor 9a, das setzt auf die Huawei App-Galerie. Aber da muss ich auch sagen, die...
Fühlt sich langsam.
Die füllt sich langsam und Honor gibt ja auch selber, beziehungsweise Huawei dann, muss man ja sagen, allerlei Werkzeuge mit an die Hand, wie man denn dann auch wichtige Sachen wie WhatsApp und Facebook und so weiter auch auf das Smartphone bekommt. Und das läuft dann zwar über eine externe Quelle, also dann holt man sich die APK eben halt darüber, so dass man halt, ja, dass quasi das Risiko eingedämmt wird, dass man sich da nicht irgendwelche schadhafte Software auf das Handy lädt. Das funktioniert schon ganz gut. Natürlich, klar, kann man verstehen, dass da einige Nutzer noch zurückschrecken. Aber ich sag mal so, es funktioniert. Das Smartphone kann man ja wunderbar benutzen. Das ist kein Problem. Es läuft mit Android 11, das ist ja Open Source, das ist kein Problem. Sicherheitsupdates werden geliefert.
Jetzt schon Android 11?
Entschuldigung, Android 10. Ich bin
ganz früh.
Ich bin im Android 11-Thema drin, ja. Genau. Weil die Beta-Version ist ja letzte Woche rausgekommen. Ne? Mhm. Also auch jetzt schon nicht nur für die Pixel-Smartphones, sondern auch für OnePlus 8 und Xiaomi-Smartphones verfügbar. Und ja, Honor 9a läuft mit Android 10. Sicherheitsupdates von Herstellerseite versprochen. Ne? Man nennt sich ja dann ja Huawei oder Honor Zukunftsversprechen. Also darauf sollte man sich schon drauf verlassen können. Ich sag von mir aus, natürlich, man ist dran gewöhnt an den Apple App Store und an den Google Play Store und da möchte man eigentlich jetzt auch noch nicht drauf verzichten. Dennoch zeigt sich, da tut sich was und das, um es mal runterzubrechen, eigentlich ist es ja nun egal, wo die Apps herkommen, solange sie mit vernünftigen Updates versorgt werden, solange sie aus einer sicheren Quelle kommen. Und wenn das dann eben die App-Galerie ist, statt Play Store und App Store in Zukunft, finde ich, ist es auch in Ordnung. Kauft man sich eben ein Honor-Smartphone und lädt sich eben aus der App-Galerie dann deine gewünschte App runter. Aber klar, Kritik gibt es natürlich immer.
Was mir persönlich hauptsächlich fehlen würde, wäre Google Pay. Aber Huawei Pay ist ja sogar tatsächlich offiziell von Huawei bestätigt. Soll noch dieses Jahr in Deutschland kommen. Muss man natürlich dann wieder gucken, welche Banken machen damit. Aber ich könnte mir vorstellen, solche Anbieter wie Boon von Wirecard, die ja überall, das heißt bei Fitbit Pay und Garmin Pay dabei sind, dass die dann auch bei Huawei Pay mitmachen und dann braucht man ja gar kein neues Konto oder irgendwas, sondern da einfach diese Prepaid-Lösung, die dann auch ja theoretisch ermöglicht, zu sagen, okay, lade mir automatisch Guthaben auf, wenn mein Guthaben unter einem gewissen Betrag sinkt. Sprich, das würde auch funktionieren. Muss man sehen, wie das dann läuft. Mir persönlich, aber das ist zugegeben tatsächlich noch nischig, denn das Mobile Payment, das kommt langsam auch bei uns in Deutschland, aber was wirklich noch Nische ist, sind so Sachen wie Apple CarPlay und Android Auto. Da sieht's natürlich logischerweise schlecht aus. Es gab ja noch eine dritte Variante, die für sehr, sehr viele Android-Smartphones verfügbar war. Die ist aber tatsächlich offiziell eingestellt worden. Und ich muss auch sagen, speziell wenn man jetzt Huawei und Honor-User ist, hatte man von Android Auto sowieso nicht so viel. Weil, also, ich hatte die letzten Geräte von Huawei jeweils, die ich in Betrieb hatte, die liefen schlecht. An sich liefen sie gut, aber mit Android Auto liefen sie schlecht. Das erste, das war damals das P20, war es glaube ich, oder 30 noch, also schon ein paar Tage her. Da gab es eben das Problem, Telefonie ging nicht. Das heißt, normalerweise bei Android Auto ist Voraussetzung dann die Google-Telefon-App, zumindest für Android Auto. Es hat sich aber die Huawei-App drüber gestülpt, quasi man konnte kein Gespräch entgegennehmen und nichts. Okay. Das war halt ein Problem. Das haben die irgendwann gefixt, aber dann ging kein Klingelton mehr. gut, wenn du jetzt sowieso Spotify oder irgendwas hast laufen lassen über Android Auto, hast du halt gemerkt, der Ton stoppt, da muss irgendwas sein, aber optimal war das nicht. Und zuletzt das Mate 20 X5G letztes Jahr, muss ich sagen, ansonsten wirklich ein tolles Gerät, aber mit Android Auto, das war der reinste Frust. Du bist keine 5 Kilometer gefahren, die Verbindung zwischen Auto und Smartphone war weg. Das ist ein Problem, das ich so von, um mal Hersteller nicht mehr ganz so angesagt ist, hervorzuholen, bei HTC noch nie erlebt habe, bei Samsung, renommierter Hersteller, auch noch nie erlebt. Da läuft einfach. Und da weiß ich nicht, was Huawei und Honor möglicherweise durch die eigene Benutzeroberfläche, die sie bei Android einsetzen, was die da möglicherweise kaputt machen. Unbeabsichtigt wahrscheinlich. Nun versucht ja Huawei auch eine eigene Autolösung zu etablieren. Nur ganz ehrlich, bis da dann die ersten Autos rauskommen, die das können, das dürfte noch ein paar Smartphone-Generationen dauern. Also insofern, das kann man vergessen. Also da müsste man dann wirklich damit leben, okay, wie früher in Anführungszeichen, ein paar einfache Bluetooth-Verbindungen zum Auto, und vielleicht sollten sich Huawei und Honor was einfallen lassen, vielleicht direkt auf dem Smartphone-Display eine vereinfachte Oberfläche, die sich dann speziell für die Autonutzung eignet.
Ja, sowas zum Beispiel. Muss man natürlich gucken. Also ich sag mal, die Leute haben ja dann die freie Wahl. Also wenn man dann halt weiß, okay, Smartphone X, Y ist vielleicht nicht ganz so geeignet, wenn ich irgendwie Power-User im Auto bin, möchte das mit dem System nutzen, dann muss man eben auf ein anderes Smartphone oder iPhone, wie auch immer, umsteigen.
Ist auch ein Smartphone.
Ist auch ein Smartphone, genau. Ja, aber da streiten sich ja oft die Geister, ne? Wenn man mit Leuten spricht, die vielleicht nicht ganz so in der Thematik drin sind.
Nee, stimmt.
iPhone ist doch kein Smartphone.
Na, ich hatte auch schon umgekehrt. Ich habe ein iPhone von Samsung, aber.
Ja.
alles schon gehabt, so ist es nicht.
Auch interessant, ja, genau. Aber was mir eben noch eingefallen ist, wo wir nochmal beim Mobile Payment sind, wenn Huawei eine eigene Lösung anbietet, das zeigt ja nur, dass Leute, die ein Honor oder Huawei Smartphone nutzen, dass die nicht alternativlos sind.
Richtig.
Also es zeigt sich, dass sich da ja was tut und dass es halt ein großer Hersteller ist und dass diese Smartphones vielleicht in gewisser Hinsicht noch in einigen Bereichen für einigen unattraktiv sind, aber dass da halt noch was kommt. Also die Smartphones sind ja nicht unbenutzbar. Das wäre ja ganz extrem ausgedrückt. Also
wo man auch gucken kann, was man sich nachinstallieren kann, ist der App Store von Amazon, der ja auf den Huawei-Geräten logischerweise auch läuft. Den hat man ja damals auch bei BlackBerry ganz offiziell sogar angeboten bekommen. Der wurde dann ganz offiziell zusätzlich zur BlackBerry World installiert. Da ist ja auch schon einiges an Anwendungen drin. Und wenn man dann im Prinzip guckt, App Gallery plus Amazon, wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich will jetzt von der Hersteller-Website oder so, aber die beiden in Kombination sollten eigentlich das meiste abdecken.
Ja, finde ich auch. Interessant war ja auch, als kam ja dann vergangenes Jahr das Thema dann auch auf, ja, so holen sie sich den Google Play Store auf das Huawei. Wir haben das ja auch ausprobiert mit dem Mate 30 Pro, was ja zu den Smartphones gehörte, die voll und ganz auf HMS, also Huawei Mobile Services setzen. Das waren immer alles so Sachen, das ist ja nicht offiziell, ne? Also da wurde immer gesagt, ja, es ist aber doch kein Problem, dann heißt es doch wieder ein Sicherheitsrisiko. Das ist natürlich klar. Also ich habe es ausprobiert, das auf dem Mate 30 Pro zum Beispiel in den Play Store zu installieren. Das war auch kein Problem. Dann konnte man sich dann mit dem Google-Konto anmelden. Nur, das ist klar, dass das einfach verbuggt war, weil das einfach nicht dafür vorgesehen war. Ich hatte zum Beispiel die Situation, dass ich die YouTube-App runtergeladen habe. Das funktioniert doch alles. Die konnte man ganz normal benutzen. Nur wurde das Mate 30 Pro als Samsung Galaxy S10 Plus irgendwie erkannt. Und du hattest dann in der YouTube-App die Information, jetzt 3 Monate YouTube Premium gratis für ihr Samsung Galaxy S10.
Natürlich noch ein schöner Bonus, wenn auch nicht vorgesehen.
Ja, und dann hast du natürlich, konntest du ja alles machen, konntest irgendwie auch eine Kreditkarte hinterlegen, um dann Google Pay zu benutzen, aber das funktioniert hier natürlich nachher nicht. Also das ist immer so eine Sache. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, wenn man sich dafür entscheidet, Huawei oder Honor zu nutzen, dann eben entweder so eine Kombination und sagt, okay, ich guck mal, was ich noch für einen anderen App Store habe, so wie Amazon oder sowas, oder verlass mich halt auf die App Gallery oder was mir Huawei für Vorgaben macht im Sinne von oder für eine Anleitung gibt, so und so gibt's dann eben halt die Facebook App, aber nicht halt jetzt zu sagen, ich prügel mit aller Gewalt jetzt irgendwie Google Dienste darauf. Also das ist irgendwie eventuell vielleicht... Ja.
Ich habe das bei BlackBerry damals auch gemacht, das lief sogar. Mhm. Also selbst die Google Play Services, also das lief sogar, weil es halt doch auch Apps gab, die diese einfach vorausgesetzt haben. Mhm. Es ging bei ganz banalen Sachen wie DB-Navigator von der Deutschen Bahn, ging das im Prinzip schon los.
Aber auch die App-Galerie, was die Bestückung angeht, also man wird sich wundern, wie viele bekannte Apps man halt schon findet. DB-Navigator, alles ganz, ganz normal da zu finden, die auch direkt da runtergeladen werden können. Mhm. Also funktioniert.
Dann fragt man sich fast, woran schreit das bei Facebook, WhatsApp und Konsorten?
Ja.
Eigentlich komisch.
Eigentlich komisch, ja. Aber das ist halt auch...
Gibt es eine YouTube-Third-Party-App irgendwie von einem Fremdhersteller? Man gab ja früher schon auch im Google Play Store YouTube-Downloader und so, die man nicht mal zum Downloaden nutzen muss, sondern die kann man ja auch ganz normal YouTube über angucken. Aber selbst wenn nicht, kann man so nur die mobile Webseite natürlich nutzen.
Das kann man nutzen, das ist kein Problem. Das ist ja dann nicht ganz weg. Ja, aber so, ich sag mal, gerade WhatsApp und Facebook, das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Dann hat man eben einen externen Link. Da wird man dann darauf hingewiesen, so, wir verlassen jetzt die App-Galerie und gehen auf einen externen Link. Und das ist dann aber offiziell die Seite des Betreibers oder Herstellers. Und dann lädt man sich die APK da runter. Und das bietet Huawei quasi direkt an, dass du nicht selber da jetzt auf die Idee kommst und musst das irgendwie im Browser suchen und landest dann sonst wo. Mhm. Also letztlich, ja, man muss halt nachher mal gucken, wie das mit der Aktualisierung aussieht, auf Dauer. Ne, das ist dann halt eben nicht so schön komfortabel, wie es in den bekannten App-Stores ist. Oh, hier wieder ein Update, draufklicken, installieren, fertig. Man muss sich quasi um nichts kümmern. Das muss man dann nachher mal gucken.
Ist richtig. Ne, aber schauen wir mal, wie das Gerät so ankommt. Was haben wir denn noch?
Was wir noch haben, ist, Xiaomi hat das Redmi 9 vorgestellt. Das ist ein Einsteiger-Smartphone, was auch ungefähr bei so einem Preis liegt. Ich glaube, das sind so 180 Euro für die große Version, 4 GB, 64 GB Internetspeicher und auch ein Akku mit 5020 mAh. Also da sind wir wieder, wie es beispielsweise Honor halt auch macht, Einstiegsbereich, ja, und großer Akku, Premium-Features, und das ist auf jeden Fall ein großer Trend.
Okay. Hast du wahrscheinlich auch noch nicht in der Hand, schätze ich mal. Was hinterlässt so von den Spezifikationen her den besseren Eindruck? Honor oder Xiaomi?
Von den beiden, ja. Also eigentlich sind die beide auf einem gleichen, ähnlichen Niveau.
Okay. Was hat denn das Honor für einen internen Speicher?
Das Honor hat auch 3 GB, nee, was hatte ich gesagt? Redmi war, glaube ich, 4 GB und 64. 4
und 64.
Und das Honor hat 3 und 64.
Okay.
Und da kann der Speicher um bis zu 512 GB erweitert werden. Das ist auch ordentlich.
Absolut.
Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Nur natürlich muss man dazu sagen, auch wenn wir das natürlich jetzt positiv hervorgehoben haben mit den Huawei Mobile Services, Xiaomi hat halt eben
Google. Ja. Durchaus ein Vorteil, wobei natürlich Xiaomi ist einerseits eine Modemarke, ein richtiger Modetrend, kann man sagen. Andererseits ist es natürlich auch recht eigenwillig. Also die Benutzeroberfläche sieht ja so fast schon so ein bisschen wie iOS, kann man fast sagen, aus. Also so richtig viel von Original Android bleibt da gar nicht mehr, finde ich.
Ja, das muss man wirklich mögen. Also es ist auch ein bisschen, manchmal ist es auch ein bisschen knallig, je nach Hersteller. Mhm. Es ist knallig und dann hast du einige überladene Sachen und denkst, ich weiß überhaupt nicht, was das so genau ist. Es ist manchmal auch viel Bloatware drauf, je nachdem, welche Benutzeroberfläche es sich handelt. Aber interessanterweise, Android 11 ist ja auch jetzt für Xiaomi Smartphones in der ersten Beta-Version verfügbar. Das ist auf jeden Fall auch noch eine sehr interessante Sache, die ja sonst in der Vergangenheit nicht vorgekommen ist. OnePlus 8 und 8 Pro, genau einen Tag später verkündet worden nach den, klar, Pixel-Smartphones, braucht man nicht drüber zu sprechen, dass die das kriegen. Mhm. Aber jetzt noch Xiaomi quasi eine Woche später, schon sehr interessant, dass die mitmachen.
Absolut.
Also, aber ja, wie du schon sagst, also Benutzeroberfläche ist natürlich auch so ein Ding, ne? Das muss man sich, da muss man sich irgendwie, was bleibt dir da? Du kannst eigentlich, wenn du dir ein neues Smartphone gucken willst und guckst, was dir am besten gefällt, bleibt dir ja nur in irgendeinen Elektroladen zu gehen und da mal ein bisschen zu gucken.
Ne? Absolut.
Was willst du da machen? Aber Geschmackssache.
Definitiv. Und dann gibt's noch was von Motorola.
Es gibt noch was von Motorola. Motorola hat, muss ich jetzt gerade überlegen, Ende April das Motorola Edge und Edge Plus vorgestellt.
Aber so langsam ist das nicht.
Nein. Langsam sind die Dinger nicht.
Nee, ich verstehe nach wie vor nicht. Machen ja andere Hersteller auch, wie man ein Gerät Edge nennen kann. Ja. Das finde ich nach wie vor etwas gewöhnungsbedürftig.
Ja, irgendwie schon, ne? Man tauchte das erste Mal eigentlich auf.
Samsung hatte mal ein Edge. Ein Note Edge.
Und da, okay. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an, ich weiß nicht, ob es das S6 auch als Edge gab.
Kann sein, ja.
S7 auf jeden Fall.
Genau.
Und ja, Edge, man nennt es Edge, man könnte es auch Curved nennen oder wie auch immer.
Richtig.
Ja. Und hier bei den Edge und Edge Plus, Motorola sich an was anderes herangewagt. Mhm. Also sind ja sehr stark im Mittelklasse-Bereich beispielsweise unterwegs. Und wie ich finde, machen auch wirklich sehr gute Smartphones. Beispiel dafür ist das Motorola G7 Power, also Power halt im Sinne von, ne, auch starker Akku, ich glaube, das sind auch 5000 mAh. Das danach gibt da schon das G8 Power. Also die haben immer so einige Sachen, wo sie halt rausstechen. Beispielsweise das G7 Power ist immer noch nach wie vor der Anführer unserer besten Liste der Smartphones mit der längsten Akkulaufzeit. Und auch das G8 Power ist da nicht viel schlechter. Und ja, und beim Edge und Edge Plus, da, klar, also das ist eine bekannte Designsprache von anderen Herstellern, die es halt eben auch gerade machen. Edge Design, ne, das Display ist eben abgerundet und die Frontkamera ist als kleines Punchhole im Display. Das ist ja nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte. Aber dennoch sind das, ich sag jetzt mal, naja, es sind ja zwei Smartphones. Ich wollte jetzt sagen, es ist ein interessantes Smartphone. Also die beiden, wenn du die nebeneinander legen würdest, dann würdest du sagen, okay, das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Das gibt ja viele Sachen, ne? Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, dann ähnliche Sachen. Und die Ausstattung ist ein bisschen anders. Hier ist es aber nochmal eine Ecke extremer, denn das Edge, das kostet nur die Hälfte des Edge Plus.
Okay.
Und das, ja klar, also irgendwo gibt es die Unterschiede. Nur finde ich, um das jetzt mal runterzubrechen, klar, das Edge Plus hat mehr Arbeitsspeicher, das hat einen größeren internen Speicher. Dann gibt es eine 108-Megapixel-Kamera, wie es zum Beispiel das S20 Ultra macht oder das Mi Note 10 hat ja auch eine 108-Megapixel-Kamera, was eben das Edge nicht hat. Und der Akku ist ein bisschen größer beim Plus. Und dann gibt es hier und da noch einige Spielereien. Muss allerdings dazu sagen, ich habe beide Smartphones jetzt nicht in einem Test schon gehabt, gegenübergestellt. Ich habe jetzt keine Testergebnisse gesehen. Aber ich finde gerade, das Edge ist ja das interessante Gerät, dass du halt ein Smartphone hast, was 5G unterstützt. Übrigens beide 5G.
Das haben Honor und Xiaomi in den günstigen Modellen noch nicht.
Nein, das haben die nicht. Also da gibt es kein 5G. Aber es gibt ja auch 5G-Smartphones, die günstig sind.
Genau.
Also ich glaube, da sind wir schon bei unter 400 Euro, je nachdem, welches Modell man hat. Aber hier hat man dann quasi für 600 Euro, 599,90 irgendwie sowas, beim Edge 5G auch gerne mit geworben wird 90 Hertz Display. Das haben dann beide. Und das Edge macht einen guten Eindruck. Für 600 Euro sieht gut aus, Spezifikation. Dann fragt man sich natürlich, wofür soll ich das Doppelte bezahlen? Ne? Also ich bin schon geneigt, die beiden gerne mal gegenüberzustellen und in einem Test. Und vielleicht ist ja die Kamera ja so extrem viel besser, dass man sagen muss, okay, 600 Euro, greif mal dazu. Aber der Sprung ist schon ordentlich. Also das machen andere beispielsweise nicht. Wenn man jetzt, was weiß ich, ein Smartphone hat, was zum Beispiel das OnePlus 8, da müsste ich jetzt natürlich jetzt die Preise gucken, aber der Sprung ist nicht so hoch. Also wir reden hier nicht vom doppelten Preis.
Das ist richtig. Selbst bei Apple ist es ja so, dass die jeweilige Pro-Version nicht so viel teurer ist, dass es dann gleich der doppelte Preis wäre. Dann wäre es ja schon in Kategorien von den Foldables.
Genau, richtig. Dann, wenn man die ganzen großen Speichervarianten mal weglässt, ne? Ich glaube, wo lag das teuerste Pro Max? 1650, kann das sein?
1649 oder 59, ja.
Ja, da darf man natürlich jetzt nicht hinkommen, den Preis mit dem günstigsten Preis von der Budget-Variante, dem 11er oder so vergleichen.
Das ist richtig.
Das ist klar, aber ansonsten, da reden wir ja auch nicht so unbedingt schon vom doppelten Preis. Also das ist schon interessant. Da muss man mal am Ball bleiben, was das genau. Man muss es einfach mal testen, weil das ist schon sehr ungewöhnlich, finde ich.
Absolut.
Ja.
Haben Sie sich dazu mal geäußert, wie es kommt, dass der Preisunterschied so enorm ist und womit man das rechtfertigt möglicherweise?
Ja, es sind halt, wie ich angesprochen habe, die ganzen, das Mehr an Spezifikationen, nur ob das jetzt dann in der Praxis so viel ausmacht. Ne, klar, also die Kamera, Also man darf sich natürlich immer nicht von einer Kamera beeinflussen lassen, die jetzt Quad oder Triple heißt, wobei zum Beispiel das Edge Plus eine Triple hat und das normale eine Quad-Kamera hat. So, ne? Ist auch manchmal auch interessant. Nur wir reden halt hier von diesen hohen Auflösungen, die da erreicht werden beim Plus. Das ist natürlich was. Und ja, es ist jetzt nicht irgendwie, sind nicht nur drei Sachen, die sich da unterscheiden. Das eine hat drei Mikrofone, das andere hat zwei. Es sind immer so ganz viele Kleinigkeiten, das andere unterstützt zum Beispiel weder X, das andere nicht. Und sowas, das sind so einige Sachen. Dennoch erscheinen, also 600 Euro mehr, also ist einfach, kriegst einfach zwei Edge für, ist schon ordentlich. Dafür, dass sie halt so eine Kernaussage wie 5G und 90 Hertz Display, und das ist ja gleich.
Ist richtig.
Also das ist schon, wenn man jetzt sagen würde, okay, das Edge hat eben kein 5G, das Edge Plus hat 90 Hertz, das Edge läuft mit dem normalen, was nur 60 Hertz Bildwiederholrate hat, da kommt man ja schon eher zu sagen, okay, das ist irgendwie ja doch ein komplett anderes Handy. Aber die sind hier sicher schon sehr ähnlich. Muss man mal schauen.
Sehr, sehr schön. Ja. Dann denke ich mal, wirst du uns sicherlich auch mit Testberichten entsprechend beglücken demnächst.
Ja, auf jeden Fall. Es kommt ja auch noch das LG Velvet ist ja auch noch ein großes Thema. Das hat LG ja auch vorgestellt. Das auch sehr interessant ist, da sind wir, glaube ich, auch bei einer UVP von 600 Euro. Also auch ein sehr interessantes Gerät, muss man auch mal schauen.
Alles klar. Alex, ich danke dir.
Ich danke dir, Markus.
Dann bis demnächst.
Bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.